Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW Bankengruppe.
Auch diese Stereotypen, nicht wer Gewalt erfahren hat, nicht wie sehen die aus, die Frauen. Oft sind sie grau-schwarz, werden sie fotografiert. Nee, die dürfen auch ein Standing haben. Und auch ich habe Karriere gemacht. Ich war die erste weibliche Personalratsvorsitzende im Klinikum Benjamin Franklin. Im Inneren sah das ganz anders bei mir aus, nicht? Also auch das wahrzunehmen, dass das oft so Schritte sind, um überhaupt im Leben klarzukommen, Karriere zu machen oder Supersportlerin zu werden und trotzdem die Traumata nicht geheilt zu haben. Also da müssen wir ran, aus meiner Sicht auch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen nachhaltig, dem KfW-Podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Mein Name ist Alexander Baunach und ich freue mich, heute zwei besondere Gäste da zu haben. Das ist zum einen zu meiner Rechten Alice Westphal und meine Kollegin Dorothee Georg. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Herzlich willkommen, schön, dass Dankeschön. Wir da sind.
Ja, es ist für mich heute auch was Besonderes, sage ich ganz ehrlich, weil erstens mal wegen euch, wegen dem Rahmen. Wir machen heute einen Live-Podcast, haben wir noch nie gemacht, zum ersten Mal, mit Teilnehmern, Zuschauern, nennen wir es wie wir wollen. Insofern ist es ein ganz besonderer Rahmen und ich bin gespannt, wie dieses Format funktioniert. Bin froh, dass ihr auch da seid, also an euch auch alle ein herzlich willkommen. Danke, dass ihr euch für diese Folge interessiert. Und wir produzieren zudem auch noch das erste Mal Video, sonst waren wir nur im Ton. Also in mehrerlei Hinsicht was Besonderes. Gehen wir in Medias Res, wollen wir euch mal kennenlernen. Alice, wenn man über dich googelt, da findet man viele interessante Sachen. Auch eine tolle Website, finde ich. Und da steht unter anderem, du bist Mutexpertin und du bist auch Aktivistin. Ganz einfach gefragt, was macht denn eigentlich eine Mutexpertin?
Eine Mutexpertin macht Frauen Mut, die Gewalterfahrungen erlebt haben, weil eine Mutexpertin selber ihr Schweigen gebrochen hat. Ich habe mein Schweigen öffentlich vor 6 Jahren gebrochen. Ich habe mehrfach Gewalt, Missbrauch, häusliche Gewalt und einen Überfall überlebt in der Öffentlichkeit und habe jahrzehntelang geschwiegen und habe jetzt, als ich das erste Mal Oma war, für meine erste Enkeltochter mein Schweigen gebrochen, weil ich für sie die Welt ein Stück gesünder, gleichgestellter, einfach sicherer machen will. Würdevoller vor allen Dingen auch. Und durch dieses öffentliche Schweigen brechen ist ganz viel passiert. Nämlich, ich habe gleich einen Award gewonnen. Dadurch war ich medial sehr präsent, war in Talkshows und im Fernsehen und habe gespürt, wie viele Frauen ich Mut mache, die hinterher bei mir angerufen haben und gesagt haben, Mensch, das war toll. Und die älteste Frau, die mich angerufen hat, gesagt, die war 90, Frau Westphal, ich werde jetzt mein Schweigen für meine Urenkelin brechen. Also dieser Vertrauensvorschuss als selbst gewaltbetroffene Frau ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen, und ich merke auch, dass ich meine Macht und Kontrolle mir wieder zurückerobert habe. Und das wünsche ich mir für ganz viele weitere Frauen auch. Und deswegen Mutexpertin, dass ich sie empowere und ihnen Mut mache, zeigt euch.
Also es ist schon mal sehr bewegend für mich, muss ich ehrlich sagen. Insofern, Dorothee, du bist in der KfW Entwicklungsbank. Die Entwicklungsbank ist ein besonderer Ort, finde ich auch, für das, was sie tut. Eine Bank, die auf Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtet ist, wo es um Grundbedürfnisse dieser Welt geht. Zugang zu Wasser, Gesundheitsversorgung, Strom, also alles das, was wir eigentlich heutzutage hier haben in unserer Gesellschaft. Aber in diesem Kontext spielen auch diese sozialen Nachhaltigkeitsthemen eine Rolle. Ja, erzähl uns doch mal ganz kurz oder erklär uns, was heißt denn das, soziale Nachhaltigkeitsthemen in der Entwicklungsbank zu bearbeiten?
Ja, also die KfW Entwicklungsbank in der finanziellen Zusammenarbeit als Bank aus Verantwortung fördert natürlich in Ländern, Partnerländern Entwicklungsprojekte, die dann unter anderem auch die Nachhaltigkeit oder Bildung, Gleichstellung, Gesundheit oder andere Themen, Infrastruktur fördern. Gleichzeitig achtet aber natürlich die KfW und vor allem in dem Bereich, in dem ich arbeite, darauf, dass die Projekte nachhaltig, also langfristig nachhaltig sind und auch gleichzeitig in gewisser Weise geschlechtsspezifische Gewalt verhindert bzw. mitigiert und jeglichen Teilen der Bevölkerung, also das bedeutet Männern, Frauen, LGBTIQA+-Community-Member, Jugendlichen, gleichsam und gut fördert und auch dem quasi entwickelt. Mhm.
Also ein sehr wichtiges Thema, was gerne dann auch mal vergessen wird vielleicht, auch in anderen Kontexten. Insofern sehr gut, dass die KfW auch das auf der Uhr hat, da eine Aufmerksamkeit dafür hat. Ja, und das ist sozusagen auch, wir sind jetzt direkt im Thema unseres Podcasts heute. Ich muss mir nochmal meinen Zettel in die Hand nehmen, weil der Anlass, warum wir heute hier sind, ist, dass Sandra Groß, unsere Gleichstellungsbeauftragte, Sina Thiel, mich angesprochen haben und gesagt haben, lass uns doch bitte in dem ganzen Kontext Orange the World, dafür auch dieser Pin, den wir alle tragen, eine Folge machen, um über dieses schwerwiegende Thema, muss man sagen, zu sprechen, nämlich geschlechtsspezifische Gewalt und vor allen Dingen die Frage, wie wir sie beenden können. Das ist ja das Entscheidende. Und ich habe dann natürlich auch noch mal ein bisschen nachgelesen, was heißt das denn? Orange the World ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, wir hatten im letzten Jahr auch unsere Villa orange angestrahlt als KfW. Wir haben ein schönes, alles Gebäude, um auch sozusagen im öffentlich sichtbaren Raum darauf aufmerksam zu machen und Haltung zu beziehen als Unternehmen. Und diese Kampagne gibt es offensichtlich schon seit 1991. Das war mir gar nicht bewusst, dass es die schon so lange gibt. Sie macht auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Und es gibt dann auch mehrere Daten, die da wichtig sind. Der internationale Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen am 25. November. Von dort startet dann jeweils immer die Kampagne bis zum 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. Also ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das wir sprechen. Und wir haben uns ja auch in diesem Podcast auch das Thema soziale Nachhaltigkeit sozusagen zur Aufgabe gemacht in den letzten Folgen. Und wir kommen zum Start in die Kategorie, die jeder Gast bekommt, nämlich drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Und da wir ja über Nachhaltigkeit sprechen, ist natürlich die Frage, ich frage jeden Gast, was die Nachhaltigkeitsdefinition ist. Also Alice, ich würde mit dir anfangen. Nachhaltigkeit ist für mich.
Für mich ist es wirklich, dass wir erstmal begreifen, dass wir Gäste hier auf diesem Planeten sind. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir mit den ganzen Ressourcen, da nehme ich auch uns Menschen, Pflanzen, Tiere dazu, ökonomisch gut miteinander umgehen und nicht so, wie es jetzt gerade ist, sondern, also ich wünsche mir mehr Würde und Wertschätzung allen hier Lebenden und Ressourcen auf dieser Welt. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Ich finde, leben als Gäste nicht so sehr angenehm gerade hier in Häkchen Mutter Erde.
Ich muss gerade sagen, was mir einfällt. Ich habe neulich die Definition gelesen, Nachhaltigkeit ist so, wir müssen uns so verhalten, als hätten wir vor, hier zu bleiben.
Ja, das ist, finde ich, das trifft es genau.
Das geht ja in diese Richtung. Dorothee, was ist Nachhaltigkeit für dich?
Natürlich mit unseren Ressourcen so umzugehen, dass auch zukünftige Generationen diese nutzen können und verantwortungsvoll mit den Ressourcen auf diesem Planeten umzugehen, aber gleichzeitig auch geschlechtsspezifisch jetzt wieder, um das Thema ein bisschen zu drehen. Natürlich nicht nur ökologische Ressourcen nachhaltig zu nutzen, sondern auch gleichzeitig versuchen, in unserer heutigen Zeit gesellschaftliche Strukturen so positiv zu verändern, dass zukünftige Generationen gleicher leben können und gleich selbstbestimmter und empowered.
Ja.
Vielen Dank, schöne Definition. Zweite Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort, vielleicht bei dir zuerst, Dorothee. Eine Gesellschaft ohne geschlechtsspezifische Gewalt würde
gesünder aussehen. 1,5 Billionen Dollar pro Jahr kostet es uns, dass unter anderem Frauen geschlechtsspezifische Gewalt erfahren, würde gleicher aussehen. Frauen sind immer noch 50% unserer Gesellschaft und sollten dementsprechend gleichwertig behandelt werden und würde nachhaltiger aussehen langfristig.
Alles?
Ich glaube, sie würde auch viel kreativer aussehen, die Welt. Und allein auf Deutschland, du hast das jetzt für die ganze Welt gesagt, in Deutschland sind es 60 Milliarden, die wir wirklich investieren, dass wir eben nicht darauf achten, dass wir eine gleichgestellte, nachhaltige Welt haben. Insofern, ja, ich wünsche mir, dass alle Menschen wirklich so leben dürfen, wie sie es wollen, ohne jetzt grenzüberschreitend zu sein. Und ja, insbesondere natürlich, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind, vor allen Dingen auch in der finanziellen Hinsicht.
Das ist ein wichtiger Punkt, hatten wir in diesem Podcast auch schon mal. Claudia Müller, Female Finance Forum, wo wir das auch besprochen haben. Was können denn Frauen tun, damit sie sozusagen die finanzielle Basis auch legen, um in ihrem Leben die gleichen Chancen und Voraussetzungen zu haben? Und da kann man viele Dinge tun.
Oh ja.
Sozusagen auch im Austausch mit seinem Partner, seiner Partnerin, Vereinbarungen zu treffen. Das vergisst man ganz gerne. Aber das war jetzt der kurze Werbeblock für eine frühere Folge. Und Jetzt aber bitte in ein, zwei Worten zu antworten, weil das fokussiert es nochmal. Dritte Frage, um die geschlechtsspezifische Gewalt zu beenden, müssen wir?
Aus meiner Sicht maximale Bewusstsein schaffen. Also wirklich das Bewusstsein schaffen, dass wir überhaupt eine geschlechtsspezifische Gewalt haben. Ich glaube, das ist noch gar nicht in vielen Köpfen drin.
Strukturell, systemisch und von der KfW Entwicklungsbank auch projektspezifisch das Thema mitdenken und diese Thematik spezifisch mitigieren und angehen.
Okay, dann gehen wir in medias res. Ich glaube, bei diesem Thema ist es eigentlich bei allen Themen wichtig, aber bei diesem Thema auch nochmal besonders, weil es oft auch gar nicht so präsent ist, glaube ich, wie jetzt das Thema Klimaschutz oder so. Da liest man irgendwie mittlerweile jeden Tag in der Zeitung, wie ist der Energieverbrauch, wie produzieren wir unsere Energie. Das Thema ist medial viel präsenter. Deswegen wäre es mir wichtig, die Dimension des Themas nochmal zu verstehen. Alice, vielleicht auch an dich zuerst die Frage, wenn wir von Gewalt gegen Frauen und Mädchen sprechen, wovon sprechen wir da in Bezug auf Deutschland? Du hast es gerade schon anklingen lassen. Also was heißt das Thema?
Also wir haben in Deutschland jedes Jahr um die 260.000 Anzeigen wegen sexualisierter oder häuslicher Gewalt laut Statistik des Bundeskriminalamtes. Das ist das Hellfeld. Wir gehen davon aus, dass es 5 bis 7 Mal höher ist, das Dunkelfeld. Also gar nicht die Frauen, die überhaupt gar nicht anzeigen. Und diese 260.000, die circa, die variieren, sie sind allerdings steigend, sind die Anzeigen, die überhaupt weiter bearbeitet werden. Meistens bleibt es vorher schon Aussage gegen Aussage im System hängen, dass es gar nicht zu einer Anzeige kommt. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Das finde ich, das berührt mich zutiefst, dass jeden Tag oder jeden zweiten Tag in Deutschland eine Frau getötet wird. Eben ein Femizid aufgrund ihres Geschlechts. Da geht kein Aufschrei rum. Es wird auch noch nicht als Mord deklariert, diese Straftat. Also in der Regel heißt es Beziehungsdrama oder oft wird die getötete Frau noch als Mittäterin dann im Gericht dargestellt. Hätte sie ihn nicht verlassen, hätte sie nicht das gemacht, dann hätte er der Mann das nicht tun müssen. Die Zahlen sind erschreckend. Und wenn ich weiß, und das wissen wir, dass 2/3 der Mädchen, die sexuell oder auch Jungs, also Kinder, die sexuell missbraucht werden, werden Täter oder gehen in eine häusliche Gewaltbeziehung. Also wir könnten da was unternehmen, wenn wir, das kommt vielleicht noch die Frage, präventiv vorgehen würden.
Also wir müssen diese Kette durchbrechen.
Genau, es muss interveniert werden. Das war auch bei mir so. Wenn irgendwo an einer Stelle das System eine Intervention gemacht hätte, Hilfesystem, hätte ich eventuell, wäre ich vielleicht nicht in die häusliche Gewaltbeziehung gegangen. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt, dafür setze ich mich jetzt ein. Die Zahlen sind, finde ich, für Deutschland irre hoch, weil immer gesagt wird, gucken wir doch mal in andere Länder, nicht? Bei uns, wir haben doch keine Gewalt. Doch, wir haben jeden dritten Tag, oder zweiten Tag mittlerweile wird eine Frau in Deutschland getötet.
Ja, das sind erschreckende Zahlen, ja, muss man sagen. Vielleicht dann auch nochmal, es ist auch eingrenzend, was ist geschlechtsspezifische Gewalt? Also was ist das sozusagen für einen Kontext? Also wo fängt es an und also was haben wir uns darunter vorzustellen? Ist das schon Kommunikation?
Ja, klar, Kommunikation, sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, das ist das, was wir alle wissen. Aber wirtschaftliche Gewalt ist nicht zu unterschätzen, auch gerade bei Frauen gegenüber. Dann soziale Gewalt, nicht, dass verhindert wird, dass ich mich frei als Frau bewegen darf oder dass ich meinem Mann sagen muss, wo ich hingehe. Das kenne ich alles selber aus meiner gewaltvollen Beziehung. Die hat viele, viele Formen. Aber klar, die Kommunikation oder was oft gar nicht so wahrgenommen wird, die psychische Gewalt, das ist ja oft der Anfang. Wir sehen nachher die körperliche oder die maximal sexualisierte Gewalt, aber das geht ja ganz woanders los. Das geht in der Wertschätzung los, das geht in der Würde wegnehmen los. Also ja.
Es ist ja auch, ich bin wirklich kein Experte im Thema, aber es ist ja auch eine Frage von Macht dann sozusagen.
Ja, klar. Es hat alles was mit Macht und Kontrolle zu tun und mehr geht es hier nicht.
Auch an euch beide natürlich gefragt, in welchen Räumen ereignet sich diese Gewalt in unserer Gesellschaft?
Also, was sagt die WHO? Der gefährlichste Ort weltweit für Frauen ist das eigene Zuhause.
Mhm. Ja, ein Drittel aller Frauen und Mädchen haben weltweit schon Gewalt erfahren. Den meiste Prozentteil dieses Satzes ist immer noch die häusliche Gewalt. Weltweit, in Deutschland wird jeden zweiten Tag eine Frau quasi erliegt dem Femizid. Weltweit, es ist stündlich, dass Mädchen und Frauen Gewalt erfahren, aber auch eben nicht nur im privaten, sondern auch im öffentlichen Raum. Und das sind systematische gesellschaftliche Strukturen, die aber natürlich auch projektbezogen, kontextspezifisch gedacht werden können. Und dort können dann zwar gleichzeitig gesellschaftliche Strukturen angedacht werden, versuchen, da positiv zu beeinflussen, aber dann auch im Mikrokontext, wenn man zum Beispiel als KfW-Entwicklungsbank bestimmte Investitionsprojekte fördert, zu versuchen, dort sichere Räume zu schaffen, um Frauen, Mädchen, aber auch LGBTIQA+-Community-Membern oder anderen vulnerablen Bevölkerungsteilen gewisse Schutzräume zu bieten.
Du hast ja auch angesprochen, und es geht heute natürlich im Zentrum geschlechtsspezifische Gewalt, aber du hast anklingen lassen, es geht natürlich auch um Gewalt gegen andere Bevölkerungsgruppen. Das schließt das irgendwie in meiner Wahrnehmung jetzt gerade ein. Also wir wollen das Thema nicht exkludieren.
In meiner auch,
genau. Ja.
Und du hast ja diese internationale Perspektive. Wir haben ja gesagt, Frauen sind 50% der Bevölkerung. Also
Mehr sogar,
51%, glaube ich, ja. Ihr seid in der Überzahl, ja, sozusagen. Was heißt das nochmal für andere Bevölkerungsgruppen, auch auf die Welt bezogen irgendwie? Also es klingt aus deinen Worten, das Problem ist überall. Also es gibt keine Insel der Glückseligen, wo man sagen würde, da gibt es das nicht. Kannst du vielleicht nochmal was dazu ergänzen, was du aus der Projekterfahrung mitnimmst, jetzt nicht nur auf Frauen bezogen?
55% der LGBTIQA+-Community-Members haben zum Beispiel schon Diskriminierung erfahren in ihrem Leben. Besondere Schutzbedürftige sind natürlich auch Jugendliche in verschiedenen Gesellschaftsstrukturen, vor allem in eher ländlichen Gegenden, in bestimmten Ländern, in denen es zum Beispiel keine Gesetze gegen geschlechtsspezifische Gewalt gibt. Es gibt immer noch ein Viertel aller Länder weltweit, die geschlechtsspezifische Gewalt nicht unter Strafe stellen.
Das ist eine krasse Zahl. Du hast es ja gerade vorher gesagt, 56 Länder.
Ganz genau.
Wenn man von 220 Ländern, glaube ich, weltweit ausgeht, wie du sagst, ein Viertel.
Ja, 69 Länder kriminalisieren weiterhin gleichgeschlechtliche Beziehungen. Also schon allein vom rechtlichen Kontext gibt es noch viel zu tun, viel Aufmerksamkeit zu schaffen, aber gleichzeitig auch dann kontextspezifisch zu sehen, wie kann man bestimmte Bevölkerungsgruppen schützen und eine gewisse Awareness schaffen, um diese bestimmten Bevölkerungsteile dann auch gleichwertig zu behandeln und zu schützen.
Ganz kurz nochmal auch Frauen mit Behinderung, nicht? Die kommen oft zu kurz. Es gibt noch nicht mal in Deutschland ein Frauenhaus, wo Frauen mit Behinderung Rollstuhlfahrerin hinein können. Also das ist dramatisch. Oder auch geflüchtete Frauen, da sind, finde ich, auch noch so vulnerable Gruppen, die besonders berücksichtigt werden.
Da kommen viele Dinge zusammen noch, an Schwierigkeiten sozusagen. Kann man auch was sagen? Ich finde, es ist ja immer so eine moralische Überlegenheitshaltung der westlichen Welt, sage ich mal. Kann man auch sagen, ob in Europa ist da alles sozusagen auch vom regulatorischen, rechtlichen Rahmen, dass man sagen würde, alle Mitglieder der Europäischen Union erfüllen diese Mindeststandards für Menschenrechte und um Gewalt auch zu bestrafen? Oder wisst ihr es gerade nicht?
Kann doch. Wir haben ja die Gesetze in Deutschland, also sprich Istanbul-Konvention, die es seit 2011 gibt. Gut, die Türkei ist schon wieder ausgetreten, nicht? Ungarn, Polen werden folgen, die haben es auch noch nie umgesetzt. Aber auch Deutschland bekleckert sich da nicht mit Ruhm. Vor 2 Jahren ist der Grevio, also der Bericht, der die Istanbul-Konvention überprüft hat, herausgekommen. Und also bei uns sind noch große Missstände. Also im Vergleich zu skandinavischen, europäischen Ländern sind wir hinten dran. Also auch nur noch mal die Zahl zu den Frauenhäusern. Wir haben circa 7.500 Frauenhäuser und jeden Tag warten 14.000 Frauen in Deutschland auf den Platz im Frauenhaus. Okay. Wir reden immer von Häusern, das sind Wohnungen. Die ganze Gesundheitsversorgung ist überhaupt nicht geregelt. Also da bin ich ja Vorstand im Verein Signal in Berlin, wo wir uns da ganz stark für einsetzen. Also es gibt nicht genügend Beratungsstellen, dann die ganzen Dolmetscherdienste, das ist eine große Katastrophe.
Ja, es hängen viele Dinge dran. Es ist nicht einfach nur mit einer Maßnahme getan.
Nein, man muss überhaupt nicht. Es sind viele Maßnahmen, viele kleine Maßnahmen auch.
Ein Blick auf die Ursachen würde mich da sozusagen interessieren, weil das ist ja naheliegend, dass man diese Frage stellt. Also mein Blick auf Nachhaltigkeitsthemen ist immer der, dass ich sage, und ihr habt das ja schon sehr klar dargelegt, also es ist ja nicht nur eine moralisch zutiefst richtige Frage, dass man sozusagen richtig handelt, sondern es ist auch eine völlig rationale Frage. Also immer dann, wenn die Dinge auch völlig rational sind, haben sie sozusagen eine gute Möglichkeit, dass man sie löst. Und es ist rational, nicht Gewalt gegen entsprechende Gesellschaftsgruppen auszuüben. Was sind aus eurer Sicht die größten Auslöser dafür in unserer Gesellschaft? Also, im häuslichen Raum habt ihr gesagt, da geht es dann sozusagen um Sozialisationsfragen oder was ist sozusagen der Hauptgrund dafür?
Patriarchalische Gesellschaftsstrukturen.
Kann ich zu 100% bestätigen.
In gewissen Bereichen selbstverständlich auch gewisse Gesetze oder Regularien, die in manchen Ländern vielleicht nicht vorhanden sind. Gleichzeitig aber auch gewisse Normen, die selbst wenn es gewisse gesetzliche Regelungen gibt, so weiterhin sehr prävalent sind in manchen Strukturen. 200 Millionen Frauen und Mädchen zum Beispiel haben Genitalverstümmelung erfahren, auch in Ländern, in denen es gesetzlich verboten ist,
dies durchzuführen, zum Beispiel.
Dementsprechend kann man natürlich den Makrokosmos sehen, aber man kann eben auch versuchen, projektspezifisch, geschlechtsspezifische Gewalt zu prävenieren, indem man den Kontext versucht mitzudenken. Und ja, natürlich kann man Gesetzeslagen ändern und gleichzeitig dann auch versuchen, kontextspezifisch patriarchalische Strukturen oder eben auch Gleichstellung zu fördern, anstatt versuchen von unten irgendwelche langwierigen Strukturen aufzubrechen, versuchen auf dem Mikrokosmos es besser zu machen und dort Schutzräume fördern und gewisse positive Anreize zu schaffen, Gleichstellung zu fördern und Schutz zu bieten für Frauen, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, LGBTIQ-Plus-Community-Member und dieses Thema systematisch mitdenken und eben wie zum Beispiel die KfW-Entwicklungsbank als Bank aus Verantwortung dieses Thema in ihre Projekte mit einfließen zu lassen und versuchen in ihren Förderungsprojekten, natürlich auch innerhalb Deutschlands, aber eben auch von der Entwicklungsbank aus, dieses Thema zu vermeiden, zu verhindern, anzugehen und auch Schutzräume zu bilden.
Das finde ich auch gut, was die KfW-Bank macht. Also wir arbeiten ja auch viel mit ihr in Berlin zusammen. Das ist so ein eine Vorzeigebank mit vielen, vielen guten Projekten, wo zumindest dringt es so nach draußen. Und da brauchen wir mehr. Wir brauchen viel mehr so Vorbilder an der Stelle, damit, also ich glaube nicht mehr im Augenblick so stark an die Politik, dass sich da groß was verändert. Die könnte natürlich maximal was machen. Also wir haben die Gesetze, sie müssten eigentlich nur umgesetzt werden, wird aber nicht. Und ich glaube schon, das liegt auch an den Strukturen. Und es muss auch weg von den Frauen oder von den Menschen, von den Überlebenden, die traumatischen Erlebnisse erfahren haben, weg, nämlich, dass es ein strukturelles Problem ist. Also das ist nicht die Aufgabe der Frauen oder der Männer, die betroffen sind, obwohl sie alle Expertinnen werden, um überhaupt zu überleben. Und das, finde ich, ist nochmal ein Drama dazu.
Und die KfW fördert schon innerhalb Deutschlands zum Beispiel den Gründerinnenpreis, innerhalb des eigenen Unternehmens mit Gleichstellung, der Gleichstellungsbeauftragten, aber eben auch in den Entwicklungsprojekten der finanziellen Zusammenarbeit mit der Menschenrechtsleitfaden, der Nachhaltigkeitsrichtlinie, der Prüfung von Projekten auf Umwelt- und Sozialverträglichkeit, auf eben Impacts der verschiedenen Projekte, auf vulnerable Bevölkerungsgruppen oder auch die Umwelt und unter anderem natürlich auch der Vermeidung von geschlechtsspezifischer Gewalt in Projekten oder auch der Genderkennung, also der Förderung von Frauen in ihren Projekten.
Ja. Es ist ja natürlich auch eine Frage des gesellschaftlichen Klimas, glaube ich. Also wie geht eine Gesellschaft miteinander um? Welches Wertesystem hat sie? Wie ist die Awareness für Themen? Gibt es da Länder, wo ihr sagen würdet, die sind besonders, von denen können wir lernen, also wie man ein gesellschaftliches Klima schafft. Ich meine, das eine ist Regulatorik und Gesetze auf der einen Seite, das andere ist aber, ja, wie funktioniert eine Gesellschaft? Gibt es da irgendwelche Länder, wo wir sagen, da sollten wir mal einen Blick hinwerfen oder da lohnt es sich?
Ich glaube, da bist du besser aufgestellt, aber die skandinavischen Länder zum Beispiel, also da ist es gang und gäbe, dass die Väter Elternzeit nehmen und nicht nur in Deutschland die Vorzeigeväter mal 2 Monate, sondern 6 Monate plus. Oder auch Spanien, die schon durchgesetzt haben, wo wir immer sagen, so konservativ, die haben Ja heißt Ja durchgesetzt. Also es gibt, Schweiz ist auch viel innovativer in vielen Dingen. Also es gibt schon Länder, da könnten wir uns eine Scheibe von abschneiden und mal hingucken und das hier bei uns übertragen. Jo. Du hast natürlich noch einen weiteren Blick.
Ja, es gibt natürlich in Führungspositionen, zum Beispiel in Deutschland, sind nur von 30% von Frauen besetzt, 70% weiterhin von Männern. Unser Parlament ist nicht genderparitätisch besetzt. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Ruanda, ist die Frauenquote in Parlamenten viel höher. Ich vermeide es nichtsdestotrotz zu sagen, manche Länder sind besonders gut, manche Länder sind besonders schlecht.
Wir sind aber vorzeigemäßig.
Genau, Vorzeige. Wo kann man lernen?
Auf Kontexte zu schauen und Projekte situationsspezifisch reinzugehen, um zu sehen, ob man da positiv einwirken kann. Und dementsprechend, es gibt wahrscheinlich weltweit, haben wir noch viel zu tun. In manchen regularisch, in anderen gesellschaftlich, in anderen sozial, vertraglich sozusagen, in unseren Köpfen haben wir wahrscheinlich alle noch viel zu tun.
Jetzt, wenn wir nochmal schauen, also wir sehen es bei den Ursachen gewesen. Ich glaube, das haben wir verstanden, dass es ein sehr stark strukturelles Problem ist. Natürlich auf der individuellen Ebene wirksam und gesellschaftliches Klima spielt eine große Rolle. Aber jetzt geht es natürlich auch darum, wie schützt man vulnerable Bevölkerungsgruppen? Vielleicht nochmal zum Start, wo ich jetzt auch gerade das gesellschaftliche Klima angesprochen habe. Wie hat sich das Thema aus eurer Sicht in den vergangenen Jahren in Deutschland entwickelt? Ist es ein Thema, was eine höhere Awareness bekommen hat, wo man medial stärker drauf geht? Oder waren das nur so kleine Eruptionen, sage ich mal, wo man mal, also ich erinnere mich zumindest daran, dass das redaktionell stärker bearbeitet wurde, wenn ich sehe, was die Zeit an Recherchen gemacht hat, wo jetzt Dieter Wedel, glaube ich, war es, und wo man auch wirklich hingeschaut hat und gesagt hat, wir müssen jetzt mal recherchieren, wir müssen offenlegen.
Es war eine Welle.
Was passiert, es war eine Welle. Die MeToo-Bewegung natürlich auch in Amerika.
In Deutschland gescheitert.
Aber also wie blickt ihr da auf Deutschland? Also hat dieses Thema eine gleichbleibende Awareness geschaffen? Hat sich das verändert in den letzten Jahren? Oder?
Beides. Also durch Corona ist es doch nochmal sehr stark durch so ein Brennglas gesehen worden, weil die Not war groß. Es zeigte sich überall, auch am Kinderhilf-Nottelefon, was über 400 Mal am Tag mehr genutzt wurde. Eben auch, dass Frauen aus ihren Wohnungen nicht rauskamen. Und da ist ja sehr viel passiert und da wurde auch sehr viel berichtet. Und seitdem ist es aus meiner Sicht auch immer noch stärker in den Medien vertreten, dass es überhaupt eine Herausforderung gibt in Deutschland. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt große Gefahr, jetzt für die vielen, vielen Menschen, die nicht Mainstream oder hetero sind, nicht? Also da machen wir Rückschritte, auch was Gleichstellung betrifft. Also ich bin mit vielen Frauen, Vertreterinnen oder Gleichstellungsbeauftragten vernetzt, in Berlin unter anderem. Die sehen das nicht positiv, was im Augenblick gerade ist. Also insofern finde ich, sollten wir viel achtsamer sein und auch wirklich uns zeigen auf der Straße, zum Beispiel jetzt am 25.11. nicht nur, ich fände es bei, also sollte jeden Tag sein, aber 8. März oder 14.2. One Billion Rising, das sind so die Veranstaltungen, wo wir aufstehen sollten und uns zeigen. Und ich wünsche mir, dass das Frauen und Männer Seite an Seite machen, alle Menschen. Ja.
Bestimmt ein ganz wichtiger Punkt, diese politische Entwicklung, die wir in Deutschland da haben. Also dann machen wir es doch konkret. Was müssen wir tun, um Frauen, Mädchen und auch andere Bevölkerungsgruppen besser zu schützen? Wo fangen wir da an?
Da könnte ich jetzt projektspezifisch, das ist ja quasi unser Thema in der KfW-Entwicklungsbank für unsere finanzielle Zusammenarbeit, wir können das Thema systematisch durchdenken. Wir können Risiken einschätzen für die LGBTIQ+-Community, Frauen, Jugendliche, Mädchen. Dieses Risiko projektspezifisch individuell versuchen einzuschätzen. In eher ländlichen Gegenden sind diese Risiken höher. In großen Baustellen, wenn bestimmte große Arbeitergruppen in Dörfer ziehen, um große Infrastrukturprojekte hochzuziehen, sind diese Risiken natürlich eher gegeben. Diese können wir identifizieren und dann in unsere Projekte versuchen, mainstreamen. Also Code of Conduct, in Procurement bestimmte Präventionsmaßnahmen einarbeiten, Strategien entwickeln, aufklären, Schutzräume schaffen, Beschwerdemechanismen für die Bevölkerung schaffen, die auch anonym zugänglich sind für Überlebende oder für Betroffene, leicht zugänglich sind oder auch gleichzeitig Projekte so designen, dass sie schon bestimmte Risiken versuchen abzufangen. Zum Beispiel Infrastruktur oder Schulrehabilitationsmaßnahmen während Schulferien durchführen. Dies denken wir systematisch mit, um bestimmte Risiken gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und wenn sie denn nicht vermeidbar sind, zumindest die vulnerablen Bevölkerungsteile so weit zu schützen.
Alles, was, wenn du jetzt auf Deutschland nochmal schaust.
Ganz pragmatisch, ich würde in den Kitas anfangen. Also da Prävention, dass Kinder schon lernen, wertschätzend, respektvoll miteinander umzugehen. Meine, wie gesagt, erste Enkeltochter ist jetzt 6. Die sagt jetzt ganz klar, stopp, Oma, das ist mein Körper. Und wenn ich ein Küsschen geben will, dann habe ich zu fragen, nicht? Also da sehe ich große Erfolge drin, finde ich, feiere sie dafür. Und das Thema muss aus der Tabu-Ecke raus. Wir müssen noch mehr darüber reden. Und wir müssen vor allen Dingen handeln. Also Arbeitgeber zum Beispiel.
Ich wäre meine nächste Frage gewesen. Unternehmen. Was könnten Unternehmen tun? Oder was müssen Unternehmen tun?
Und nicht nur reden, sondern handeln. Zum Beispiel, wie ich höre es ja jetzt immer wieder ganz toll von der KfW-Bank, aber die meisten Unternehmen handeln noch nicht so. Es werden jetzt so erste Pflänzchen gesetzt und das begrüße ich extrem. Es muss in der Politik überhaupt ankommen und in den Unternehmen, dass wir dieses strukturelle System haben, aus der diese Gewalt wächst. Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Plötzlich ploppt es auf. Ich bin jetzt auf vielen Frauenvollversammlungen Sprecherin zum Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Plötzlich ist es da. Natürlich gibt's das schon immer. Jetzt wird öfter drüber gesprochen. Und es gibt gute Handlungsleitfäden.
Das eine ist natürlich sozusagen die Aufmerksamkeit zu haben als Arbeitgeber. Aber was muss ich nochmal konkret tun? Also ich brauche wahrscheinlich jemanden, an dem ich mich anonym auch wenden kann.
Na klar, es gibt Beschwerdestellen. Das kann ich einrichten. Natürlich müssen die Personen, die dort eingesetzt werden, auch dementsprechend geschult werden. Traumasensible Ansprache, sollten gutes Vernetzungsdenken haben, damit sie auch die Frauen weiterführen. Wir haben das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Also es muss nur umgesetzt werden. Also dieses, was hat Goethe gesagt, glaube ich, Erfolg hat 3 Buchstaben. T-U-N, tun. Also darum geht es, nämlich wirklich handeln und nicht nur sprechen, auch wenn ich als Betroffene, ich werde ja häufig eingeladen und dann, ja, Mensch, toll, Frau Westphal, dass Sie sich hier so offen zeigen als Überlebende. Und wir müssen das unterstützen, gerade in politischen Atmosphären. Und dann kommt, Komma, aber, tja, wir haben kein Geld. Und das ist dieses Schlag-mich-tot-Argument. Und ich werde als Betroffene, da darf ich mir das ja gönnen, bin ich nicht in der Rolle einer Vorstandsvorsitzenden, werde ich echt sauer. Ich kann es nicht mehr hören. Wir haben kein Geld. Wir haben Geld. Wir müssen es nur dort wieder hinpacken, wo es hingehört. Und wir Betroffenen müssen auch lauter werden, wir Überlebenden. Deswegen setze ich mich auch ganz stark für einen Betroffenenrat auf Bundesebene und Länderebene ein. Ich glaube, dann kann sich politisch auch was ändern, wenn mehr von der Betroffenheit der Überlebenden erfahren wird.
Und auch als Unternehmen gleich stellen, gleich bezahlen, gleich fördern und unter anderem zum Beispiel Podcasts wie diese produzieren, um dieses Thema immer weiter voranzutreiben und innerhalb des Unternehmens gewissen Awareness und Verantwortung zu schaffen, aber eben auch nach außen zu tragen. Aber selbstverständlich, es gibt noch viel zu tun. Die Gender Pay Gap ist innerhalb Deutschlands weiterhin existent und auch in anderen Ländern und dementsprechend.
Wir sind im unteren Drittel, was das betrifft.
Wir haben noch viel zu tun, nicht nur in der mit geschlechtsspezifischer Gewaltprävention, sondern eben auch Gleichstellung im Allgemeinen.
Ja. Das wünsche ich mir, die Gleichstellung.
Wenn wir nochmal auf das private Umfeld schauen, wir haben jetzt den Unternehmenskontext, den öffentlichen Kontext schon mal angerissen. Was ist denn das private Umfeld? Was kann ich da tun? Also welchen Schutz kann ich denn da bieten? Also du hast jetzt gesagt, Sensibilisierung der Kinder auch dafür, dass sie sozusagen auch die Hoheit über ihren Körper, über ihre Persönlichkeit haben, sozusagen. Kann man sonst noch etwas tun?
Viel. Hinsehen. Das ist so mein Standardspruch. Hinsehen. Mut haben, hinzusehen. Wir hören es doch oft. Wirklich klingeln, nach Zucker fragen. Da gibt's so viele Techniken. Das trainieren wir auch über unseren Signalverein. Ansprechen. Wirklich den Mut haben, anzusprechen. Wir können nicht falsch fragen. Wenn ich signalisiere, Gewalt geht nicht. Gewalt unterstützen wir nicht, auch als Unternehmen oder auch jetzt als Privatperson, sich einmischen. Das ist wirklich, das tun wir nicht. Wir gucken weg in der Regel. Und Es gibt das tolle Stopp-Projekt. Das ist aus Hamburg und auch in Berlin jetzt so Nachbarschaftshilfe, nicht? Wie kann ich ansprechen? Wie können wir uns unterstützen, wenn wir was hören? Und den Menschen, die von Gewalt betroffen sind, auch zu signalisieren, du bist richtig und ich bin da. Oder da gibt's so, ich will jetzt, ja doch, ich mache mal kurz Werbung für L'Oréal an der Stelle. Die haben ein gutes Konzept entwickelt.
Darf man hier machen. Also
wie man sich einmischen kann. Ich habe damit wirklich so auch in U-Bahn, am Arbeitsplatz, in der Sporthalle, wirklich so sehr, sehr niederschwellig hinsehen, also ein Bewusstsein dafür bekommen.
Ja, genau. Unterstützen, ja. Zuhören und kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber auch eine gewisse inklusive Sprache, ein inklusives Leben versuchen zu führen oder so zu führen, wie man es eben möchte, aber einen gewissen Awareness schaffen, auch innerhalb des Freundeskreises oder für sich selber. Gibt es unconscious bias, vielleicht irgendwelche Vorurteile, die ich selber noch hege, dessen ich mir nicht bewusst bin, die ich aber aufbrechen identifizieren kann und dann aufbrechen möchte, kann ich versuchen, gewisse Interesse zu schaffen fürs Thema, auch innerhalb meines Freundeskreises oder auch in meinem Unternehmen. Kann ich das Thema versuchen zu fördern? Kann ich Überlebende identifizieren und diesen helfen? Kann ich diese unterstützen? Was kann ich persönlich in meinem Mikrokosmos machen, um eine gerechtere Welt quasi zu schaffen und geschlechtsspezifische Gewalt zu verhindern und auch Gleichstellung zu fördern? Also wir können alle bei uns selber anfangen.
Ja. Sage ich auch immer, vor der eigenen Tür kehren. Wenn ich gehe davon aus, deswegen habe ich den Hashtag, ich bin jede dritte Frau, nicht ich gehe davon aus, das sind Zahlen vom Bundesministerium, dass jede dritte Frau mindestens einmal in Deutschland von sexualisierter und oder häuslicher Gewalt betroffen ist. Diese Frauen sind überall und auch in Führungspositionen. Und oft solidarisieren sie sich deswegen nicht oder oft ist ihnen ihr Trauma gar nicht bewusst. Also auch das, und auch in sozialen Berufen sind überall Frauen, die Gewalterfahrung haben. Wir müssen lernen, darüber wirklich zu reden und uns wirklich zu unterstützen und zu solidarisieren und aufzustehen.
Und gewisse Stigma zu brechen.
Ja. Auch diese Stereotypen, nicht wer Gewalt erfahren hat, nicht wie sehen die aus, die Frauen? Oft sind sie grau-schwarz, werden sie fotografiert und nee, die dürfen auch ein Standing haben und sich wirklich, auch ich habe Karriere gemacht, ich war die erste weibliche Personalratsvorsitzende im Klinikum Benjamin Franklin. Mhm. Im Inneren sah das ganz anders bei mir aus, nicht? Also auch das wahrzunehmen, dass das oft so Schritte sind, um überhaupt im Leben klarzukommen, Karriere zu machen oder Supersportlerin zu werden und trotzdem die Traumata nicht geheilt zu haben. Also, und die sind, da müssen wir ran, aus meiner Sicht auch.
Und du machst einen super Job, dir Stimme zu geben und anderen auch die Stimme quasi zu geben. Und,
danke.
Bereiche zu schaffen, in denen sich Menschen trauen, über sich zu sprechen, aber anderen eben auch zu helfen und diese Stigmata ja zu brechen, dass von jemandem, der eben Gewalt erfahren hat oder der sich nicht traut, gewisse Dinge Schutz zu suchen oder Hilfe zu suchen und da eben anzupacken.
Du bist nicht allein. Das ist auch immer so unser Slogan, nicht so wirklich. Auch ich habe immer gedacht. Warum ich? Ne? Also ich wusste ja gar nicht, wie viele andere es betrifft.
Ja. Die Zahlen sind wirklich überwältigend.
Ja.
Ich finde es interessant, weil es dann, wenn ich euch zuhöre, Mut auf beiden Seiten braucht. Bei den Betroffenen und bei den anderen Menschen, die sozusagen hinsehen sollen. Das erfordert ja auch Mut.
Ja, viel.
Es ist, weil man muss die Zivilcourage sozusagen. Die betrifft das Ganze. Wenn wir von Schutz sprechen, du hast Frauenhäuser gerade angesprochen, welche Schutzräume brauchen Betroffene? Also sind es die Frauenhäuser oder müssen wir
gesellschaftlich noch etwas anderes tun? Nein, Frauenhäuser sind die letzte, also gibt es ja genügend, ja, und trotzdem 14.000 Frauen stehen Schlange. Das, also alleine diese Zahlen. Nein, also wirklich das. Es ist ein Gesellschaft, das möchte ich auch ein Umdenken in der Gesellschaft und Politik bewirken, eben ja durch so eine Podcast, durch immer wieder sich zeigen, dass sich auch Prominente zeigen. Das gibt ja dann auch immer wieder eine Welle. Ach, wenn die, dann kann ich auch was mal dazu sagen. Dass es überhaupt nochmal wirklich akzeptiert wird, dass es in Deutschland mindestens 12 Millionen Frauen betrifft und weltweit, hast du die Zahlen, also
Und dass es zwar auch natürlich Schutzräume geben muss für diejenigen, die Gewalt erfahren, aber dass wir auch viel zum Beispiel als KfW Entwicklungsbank in unseren Projekten machen können, um zu verhindern, um zu vermeiden, dass diese Gewalt überhaupt erst entsteht. Zum Beispiel mit der Strategie gegen geschlechtsspezifische Gewalt in Projekten. Wir können schon unsere Projekte so versuchen zu implementieren, dass eben diese Schutzräume ex ante geschaffen werden. Dass Lichter, dass Frauen einen Safe Passage haben quasi, um zu gewissen Bereichen oder zum Markt zu fahren. Dass wir Lichter installieren, um Schutz zu bieten, bevor Dinge überhaupt passieren.
Proaktiv die Dinge
ganz genau, dass wir das Ding schon mitdenken.
Parkplätze, nicht? Ja. Wie oft haben wir also Frauen Angst auch in Parkplätzen oder Parkhäusern, und gibt's ja auch schon, oft werden die ganz anders besetzt. Aber wir brauchen auch Beratungsstellen, also viel mehr Beratungsstellen.
Ich glaube, daran mangelt's ja wahrscheinlich.
Wir brauchen viel mehr Geld in der Gesundheitsversorgung für Ärzte und Ärztinnen, die ausgebildet sind in einer traumasensiblen Sprache. Da halten wir auch vor, vom Betroffenenrat, denen ist das oft gar nicht bewusst, dass sie retraumatisieren durch ihre Art des Befragens. Die vertrauliche Spurensicherung ist jetzt über die Krankenkassen gesichert, aber wird nicht umgesetzt. Du sagst es auch in anderen Ländern im ländlichen Bereich, auch bei uns ist es im ländlichen Bereich, wo sollen die Frauen hingehen? Sollen sie es der Polizei sagen, wo der Mann dort Polizist ist, und dann geht das drum im Dorf? Also die Frauen kommen gar nicht weg oder können gar nichts machen. Da braucht man viel mehr anonymisierte Beratungsstellen. Ja, es fehlt an vielem. Ja. Aber was ich mir wünsche, ist, dass wir das alles gar nicht mehr brauchen.
Ganz genau. Dass wir es als Kontinuum angehen. Ex ante, implementierend und eben ex post.
Das Gewalthilfegesetz, nicht? Auch da können jetzt alle nochmal mitmachen, was in der Koalition steht. Jetzt gibt's ja überall, geht das jetzt, wirbelt es durchs Netz, und deswegen alle unterschreiben, wenn das jetzt kommt. Dass das noch umgesetzt wird in dieser Koalition. Da stehen auch viele Dinge, mehr Schutzräume, mehr Rechte für die Opfer und Beratungsstellen, Notrufstellen. Das muss ja alles finanziert werden. Frauenhäuser werden nicht vom Bund finanziert. Das läuft über Spenden. Und Frauen, die in ein Frauenhaus gehen, müssen das auch noch selber bezahlen, den Platz. Die kommen aber aus prekären Situationen schon, finanziellen, sprich.
Ja, das sollte das Thema Finanzierung keine Frage sein in dem Moment.
Und jetzt der Wohnungsmarkt. Die Frauen kommen nicht mehr raus aus dem Frauenhaus. Also die Schlange wird immer länger. Also wir brauchen jetzt wirklich das Gewalthilfegesetz.
Ja, genau. Also das wäre jetzt auch mein Thema. Das eine ist der Schutz vor Gewalt. Das andere ist natürlich, wie können wir Gewaltfreiheit anstreben, weil es ja eine systemische Frage ist. Und ihr habt das ja in vielen Punkten schon gesagt, dass es gesetzliche Vorgaben gibt, dass es um gesellschaftliches Klima geht, dass es um proaktive Dinge geht, dass man vorausschauend Dinge macht. Du hast jetzt auch den gesetzlichen Rahmen angesprochen. Ich frage mich dann aber auch immer noch mal, diese Gesetze und die Strafen, die halten die Leute ja nicht davon ab. Sind sie trotzdem ein guter Hebel? Sollte man es noch mal verschärfen? Oder ich nehme von euch wahr, dass ihr sagt, ist soweit, wir haben es da, wir müssen es nochmal umsetzen und in Wert setzen.
Also in Deutschland haben wir die Gesetze. Sie werden nur nicht angewandt. Also von 100 angezeigten Vergewaltigungen wird ein Täter verurteilt.
Okay.
Also auch immer wieder fragen wir uns, oder ich werde auch gefragt, soll ich anzeigen oder nicht? Ja. Also wenn ich die Landschaft sehe, sage ich nein. Das sagt mein Gefühl, aber mein Verstand sagt, bitte, zeig es an. Die Richter und Richterinnen sind unabhängig. Wir hatten jetzt vor kurzem in Hamburg eine Massenvergewaltigung, weil ich dazu interviewt wurde, einer 15-Jährigen. Die Täter sind alle freigesprochen worden, weil sie angeblich es wollte. Also sie hatte 1,3 Promille. Eine 15-Jährige, die ist heute 18 und schwerst traumatisiert. Also die Gesetze sind da, aber die Richter und Richterinnen sind frei und autonom. Die wollen sich mit dem Thema überhaupt nicht beschäftigen. Also da können die Staatsanwaltschaften auch noch machen, was sie wollen. Es wird dann Stopp da. Ich bin zum Beispiel für die Fußfessel. Ganz klar, es wird ja jetzt gerade ganz stark diskutiert. Die Täter kriegen die Fußfessel und dann ist erstmal, also dass sie sich auch nicht mehr den Frauen nähern dürfen. Wie gesagt, wir müssten viel mehr auch in Bildung und Weiterbildung und in Sprachsensibelung Geld investieren, und es müsste ja, die Mitarbeitenden, die mit Betroffenen und Überlebenden zu tun haben, müssten in Häkchen, ich möchte jetzt nicht sagen gezwungen werden, aber es müsste sowas wie eine Normfortbildung geben, dass sie alle wissen, wovon sie überhaupt sprechen. Das wissen die meisten nicht. Gerade auch Jugendämter, Familiengerichte, es sind Dramen.
Ja, die sind natürlich landunter mit vielen Themen. Und ich dann weiß. Leidet wahrscheinlich diese, das ist ja ein zusätzlicher Aufwand, Sensibilität, genau. Strukturen schaffen und das,
und Tabuthema.
Ein Tabuthema, und das ist dann sozusagen on top nochmal draufgelegt. Also wir sehen, wir haben große strukturelle Probleme in allen Bereichen in Deutschland. Vielleicht nochmal auf das, was du auch dargestellt hast, gerade also aus deinem persönlichen Erfahrungsschatz, der Hashtag Ich bin jede dritte Frau. Du hast von Signal gesagt, du bist Aktivistin. Erzähl uns doch nochmal ein bisschen persönlich von dir. Was sollten die Leute achten hier? Also wo können sie sich informieren? Du hast ein tolles T-Shirt an mit Hashtag Ich bin jede dritte Frau. Willst du noch ein bisschen von deinen Projekten
berichten? Ich wollte mit dem Hashtag Ich bin jede dritte Frau so eine Aktion starten, wie damals im Stern, die Ali Schwarzer gemacht hat mit den Abtreibungen. Aber das war ja damals, das war ja noch viel mutiger von den Frauen. Ich wollte, dass die Frauen sich in Kurzvideos zeigen und sagen, ich bin auch betroffen. Das habe ich überschätzt, das tun die Frauen nicht. Insofern bin ich jetzt dabei, einen Verein mit meiner Partnerin zu gründen und ein Institut von betroffenen Frauen für betroffene Frauen. Weil eben aufgrund, was ich auch schon sagte, dass viele betroffene Frauen großen Vertrauensvorschuss haben. Und dass die Überlebenden viel mehr eine Stimme kriegen durch auch meine Partnerin ist Sozialwissenschaftlerin, dass es auch wirklich wissenschaftlich begleitet wird. In der Form möchte ich jetzt gewaltbetroffenen Frauen noch mal ganz anders helfen und unterstützen. Nämlich, wie sagen wir auch in unserem Betroffenenrat, nämlich wir sind Professionelle aus Erfahrung. Und die ersten Unis kommen jetzt auf uns zu. Wir werden als Co-Forschende jetzt mit ins Boot genommen. Also es passiert was. Und das sehe ich als sehr, sehr positiv. Und das möchte ich dann mit unserem Verein, wo ich vielleicht noch mal die KfW-Bank brauche.
Wie können andere Leute dich auch unterstützen? Also die Leute, die sich den Podcast jetzt anhören und anschauen dieses Mal. Können die was spenden?
Ja, gerne. Sie sollen sich an uns wenden und der Verein soll bis zum Ende des Jahres gegründet werden. Wir überlegen auch mit Stiftung, das ist ja alles sehr formal und das ist sehr neu für uns. Aber bevor ich die Welt hier verlasse, möchte ich da noch was Schönes hinterlassen. Habe ich noch 30 Jahre Zeit? Ich möchte mit 100 fit in die Kiste, sage ich immer.
Fit in die Kiste.
Und, insofern ist da noch was zu wuppen.
Ja, also strahlst sehr viel Energie aus. Insofern bin ich da ganz optimistisch, dass das klappt.
Aber tun eben, nicht handeln. Das möchte ich. Nicht nur reden, sondern wirklich handeln.
Das strahlst du aus. Da zitiere ich dann die Kästner. Es gibt nichts Gutes, außer man tot ist.
Ja, das stimmt.
Den mag ich immer sehr, den Erich Kästner. Ich glaube, wir haben viel auch schon darüber gesprochen, was die KfW tut in den Projekten, was man tun kann. Ihr habt darüber gesprochen, was die Politik aus eurer Sicht tun muss. Trotzdem sozusagen nochmal so kurz, bevor wir zur Abschlussfrage nochmal kommen. Wenn ihr sagt, die Politik ist nicht mehr so handlungsfähig oder hat gerade andere Themen, ist gerade sehr unter Druck und wir erleben ja gerade einen politischen, gesellschaftlichen Wandel irgendwie, in dem gewisse Kräfte einfach immer größer werden. Was können wir aus der Gesellschaft heraus dann noch tun? Also bräuchte es irgendwie diese Vorbilder? Reicht es aus, wenn prominente Persönlichkeiten das Thema aufgreifen? Weil ihr habt vorher auch gesprochen, es gibt ja Menschen, die eine extrem hohe Reichweite haben. Taylor Swift. Also an solchen Leuten orientieren sich ja junge Menschen immer stärker. Also können die nicht auch irgendwie hilfreich sein für ein gesellschaftliches Klima, für eine Awareness, dafür, dass Spenden dahin allokiert werden und so? Wie betrachtet ihr das?
Selbstverständlich. Aber auch die KfW ist ein großes Unternehmen. Wir sind eine große Förderbank und machen auch schon dementsprechend in unserem gewissen Handlungsrahmen sehr viel. Innerhalb Deutschlands mit dem Gründerinnenpreis zum Beispiel, innerhalb des Unternehmens mit der Gleichstellung oder eben auch mit der FZ. Also ich würde sagen, jedes Unternehmen, jeder Akteur in diesem Bereich, so wie er kann. Ja. Als Förderbank fördert man natürlich Projekte mit aber auch einer Awareness für bestimmte Risiken, die man eben versucht zu prävenieren oder abzudecken. Als individuelles, als Person quasi, kann ich natürlich auch innerhalb meines Freundeskreises bei mir anfangen und versuchen, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, zu fördern und auch zu fordern. Und natürlich als öffentliche Person, und da weißt du, dann gebe ich dir jetzt gerade den Ball zu, hat man natürlich auch gewisse Aktionsräume, die man nutzen kann, selbstverständlich.
Aber ich würde sagen, tun aber die wenigsten.
Aber innerhalb des Systems können wir uns alle ein bisschen selber an die Nase fassen und je nachdem, wie wir uns identifizieren, ob als Förderbank oder als Unternehmen oder als Individuum oder als systemische Gesellschaftsstruktur, da versuchen anzupacken und das Thema Front and Center zu setzen.
Es ist leider nicht leicht. Also ich glaube, deswegen ist es ja gut, dass eine Bank wie KfW da so innovativ vorangeht, weil es ist ein Tabuthema und es zeigen sich nicht so viele Menschen. Und auch es ist immer wieder auch in den Bereichen so, wenn sich dort eine Mitarbeitende als Führungskraft in Häkchen outet, allein, dass ich das Wort noch in den Mund nehme, da wird oft gesagt, geh halt mal den Ball flach, erzähl's nicht, weil dann wirst du gleich in die Opferkiste gepackt und da werden andere Verhaltensweisen anders interpretiert, dann kommen die ganzen Stereotypen wieder. Es zeigen sich nicht viele Prominente, das haben wir auch beim Wedel-Prozess gesehen. Ich war ja mit der Janine Temple, wollten wir ja MeToo nochmal wirklich ganz stark pushen. Das ist da nicht so groß angesagt. Da auch eine Fotografin, da sage ich, Mann, weil sie sagt, ich bin auch eine dritte Frau. Oh, sage ich, toll, weil ich auch irgendwann mal vorhab, mit dem Verein Podcast zu machen. Dann komm doch bitte dann dazu. Nee, sagt sie, ich werde mich dazu nicht bekennen. Also das läuft mehr unterm Deckel. Deswegen muss es öffentlicher werden. Und deswegen wirklich auch die Unternehmen, dass die da viel öffentlicher mit umgehen, dass sich Frauen auch trauen, zeigen zu dürfen. Weil sie werden stigmatisiert noch ganz stark. Das hat ja damals die Aktion mit dem Fokus versucht, auch zu starten mit den 35 Frauen, die teilweise ja öffentlich sind, dass die ihr Gesicht gezeigt haben. Das ist ganz schnell wieder abgeebbt. Also es braucht beides, ne? Vor allen Dingen aber wirklich, finde ich, das können nicht alles die Überlebenden selber machen.
Das ist, glaube ich, sehr stark rübergekommen, weil es natürlich auch eine Frage von Mut und Kraft ist. Absolut. Und auch eine Frage von Ressourcen dann sozusagen. Es hat mir sehr viel gegeben, mit euch zu sprechen, muss ich ehrlich sagen. Und ihr erhaltet, wie alle Gäste, nochmal zum Abschluss den Zauberstab in die Hand. Das ist natürlich nur virtuell und gedacht, aber wenn ihr einen Zauberstab hättet und ihr könntet im Handstreich etwas verändern, was wäre das, was ihr direkt verändern würdet?
Systemische Strukturen insoweit verändern, als dass sie Frauen und Männer, um es so zu fassen, gleichstellen und in einen sicheren Raum geben, dass jeder und jede sich so entwickeln und leben darf, wie er sie, they, möchte.
Geht gar nicht besser auszudrücken, die Gleichstellung, Gleichberechtigung und überhaupt erstmal das Bewusstsein, dass Frauen nicht gleichberechtigt sind bis jetzt. Und das, ja, damit es keine Gewalt mehr gibt und dass wir in der Form diesen Podcast gar nicht mehr brauchen.
Das wäre natürlich
zumindest das Thema.
Wenn wir
nur
hier
das Thema
nicht mehr sitzen müssen irgendwann.
Ja, ich werde oft gefragt, warum machen Sie das, Frau Westphal? Ich werde es nicht mehr erleben, aber genau deshalb.
Um das überflüssig zu machen.
Ja.
Also das ist ein guter Wunsch und wir drücken alle die Daumen, dass es gelingt, diese Gewalt deutlich zu reduzieren und hoffentlich irgendwann zu beenden. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass wir sprechen konnten. Vielen Dank an das Publikum, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr wart gebannt wie ich. Also das, ich glaube, es war bewegend. Nicht jedes Thema ist bewegend in diesem Podcast, auch wenn jedes Thema eigentlich auch wichtig ist. Aber heute war es ein besonderes Thema. Vielen Dank für eure Offenheit.
Danke für die Chance und für die Möglichkeit, dass ich auch hier sein darf. Danke.
Schön, dass du da warst. Ja. Und danke für die Einladung auch.
Danke.